Wasser im Ohr. Der Ebertbad-Podcast.
Oh yeah, los geht's. Wenn Wasser eine Stimme hätte, es wäre diese Stimme, die heute doch etwas einsame, aber dem Frühling verfallene Stimme von Nito Torres. Ich bin der Clownfisch in eurer Anemone. Was bin ich denn eigentlich? Ich bin heute alleine, denn Ann-Kathrin hat viel zu tun und ich möchte mich heute mal einem Thema widmen, das gar nicht so lustig ist. Ich habe schon ein paar Mal erwähnt, dass ich in der Schule gemobbt wurde und ich möchte heute diesen Podcast mal unter das Thema Mobbing stellen. Und ich will einfach mal erzählen, wie das genau damals für mich war. Ich habe vor einer Weile einen Beitrag gepostet bei Instagram, der sehr viel Resonanz gebracht hat. Ich habe von vielen Menschen Geschichten geschickt bekommen und es gibt Menschen, die mich angerufen haben. Und heute ist was passiert, dass mich ein Kollege angerufen hat, der mir die Geschichte erzählte, dass er, als er den Beitrag hörte, so berührt war, dass er darüber nachgedacht hat, dass er damals einer von der anderen Seite war. Er war ein Thomas. Und dann habe ich mich gefragt, was kann man tun, damit man kein Thomas ist? Für alle die, die den Beitrag nicht gesehen haben. Ich bin in den 80er Jahren in Köln aufgewachsen. Und ich bin in der Schule gemobbt worden. Nicht die ganze Zeit. Ich war einer von den Unauffälligen. Es gibt ja immer die in der Klasse, die coolen. Dann gibt's die, die ganz unten in der Nahrungskette sind. Und dann gibt's die, die so, an die man sich nicht erinnert, wenn man auf ein Klassentreffen geht. Ich war einer von denen, an die man sich nicht erinnert, wenn man auf ein Klassentreffen geht. Ich habe 5 Jahre später, habe ich mal versucht, ein Klassentreffen zu organisieren. Also nicht ich persönlich, sondern es wurde mit meiner Mithilfe um mich herum organisiert. Und ich habe telefoniert, habe eine Telefonnummer rausgefunden von einem von den Coolen. Ich habe gesagt, hier ist der Nito. Es war 5 Jahre später. Und der Mensch erinnerte sich nicht mehr an mich. Wer? Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Bis vor 5 Jahren. Echt? Oh, entschuldige, weiß ich nicht mehr. Das ist demütigend genug. Aber es war auch so, dass das einer von den Menschen war, die damals daneben gestanden haben, die gelacht haben. Die Menschen, die dabei waren, als ich 2 Jahre lang verprügelt wurde, getreten, bespuckt, beleidigt, eingeschlossen, ausgeschlossen. Und hauptsächlich ausgeschlossen. Ich hatte einen Bulli, ich hatte einen Thomas. Einen Thomas, dessen Nachnamen ich nicht nennen werde, weil ich denke, der Hashtag sei kein Thomas steht für sich. Ich hatte einen Thomas, der sich nichts dabei gedacht hat, mich damals zu vermöbeln. Ich hatte einen Klassenlehrer, der sich nichts dabei gedacht hat, dass ich vermöbelt wurde. Und ich hatte Eltern, die nichts dagegen gemacht haben, dass ich vermöbelt wurde. Ich bin selber Eltern geworden und habe auch in dem Thema versagt, aber davon erzähle ich später. Ich habe damals eigentlich keinen Menschen gehabt, an den ich mich wenden konnte. Es gab in unserer Schule niemanden, an den ich mich wenden konnte. Wie gesagt, dem Klassenlehrer war es relativ wurscht, der war mit sich beschäftigt. Und die um mich herumstehenden Mitschüler haben hauptsächlich gefeixt gelacht oder waren desinteressiert daran. Mich bewegt das gerade so sehr, weil ich eine Tochter habe. Ich habe 4 Töchter. Ich habe eine Tochter, die gerade eine Phase durchmacht, die ich damals gerne gehabt hätte. Die ist so stark und die ist so fürsorglich und empathisch, dass sie sich einmischt. Dass sie sich stark macht. Dass sie zu den richtigen Stellen geht. Und dass sie kommt und fragt, was soll ich tun? Ich sehe dieses Problem bei dem und dem anderen Mitschüler und bei der Mitschülerin. Ich sehe dieses Problem. Und wir haben eine Zeit, in der wir gesellschaftlich dieses Thema kaputt reden und kaputt schweigen. Wir haben eine Zeit, in der es nicht cool ist, empathisch zu sein. Wir leben in einer Zeit, in der es politisch und gesellschaftlich gewünscht ist, dass wir Einzelkämpfer sind, dass wir empathielos sind, dass wir uns nicht um andere kümmern, sondern auf den eigenen Vorteil bedacht sind. Und das wird ganz groß gehalten. Und je individueller wir unseren Egoismus nach außen tragen, desto größer ist die Anerkennung. Und ich nehme da meine Branche nicht aus. Ganz im Gegenteil. Es gibt auch in meiner Branche Kollegen, die dann sagen, die werden zu Memmen herangezogen. Seht ihr das denn nicht? Und ich denke, Moment, stopp mal. Memmentum hat nichts mit Empathie zu tun. Empathie bedeutet auf den anderen zugehen, Empathie bedeutet den anderen verstehen. Empathie bedeutet, sich in jemanden hineinzuversetzen. Kein Thomas zu sein. Und bitte versteht mich nicht falsch, es gibt ganz, ganz viele tolle Thomasse draußen in der Welt. Meiner war keiner. Und mir geht's darum, dass die anderen keine Thomasse werden. Dass Menschen um uns herum ihre Kinder nicht zu Thomassen erziehen. Denn wenn ich als Eltern meinen Kindern nicht vorlebe, was es ist, empathisch zu sein, was es bedeutet, sich für jemanden anderen einzusetzen, wenn ich meinen Kindern nicht vorlebe, und damit meine ich nicht ihnen sage, wie es geht, und es dann selber nicht tun, sondern es wirklich ernsthaft vorlebe, wenn ich meinen Kindern das nicht vorlebe, dann werden meine Kinder zu Thomassen. Dann werden meine Kinder zu Thomassen und zu Olivers und zu Dirks und zu Bettinas und zu Claudias, die daneben stehen und lachen. Die hießen alle nicht so. Aber das sind die Namen, die damals, damals hieß jeder Oliver. Es gab einen Haufen Olivers und es gab einen Haufen Norberts und Christians. Und die standen daneben und lachten, während ich hinter einen Schrank getrieben wurde und vermöbelt wurde. Heulend rausgekommen bin, mir die Nase, den Rotz weggewischt habe und getan habe, als wenn nichts wäre. Ich war damals alleine. Es gab für mich auf der Welt niemanden, der so unglücklich war wie ich. Es gab für mich niemanden, der so alleine und traurig war wie ich. Ich wollte damals jemand anderes sein. Und das muss man sich mal vorstellen. Man wird vom Universum auf diesen Planeten geschickt. Einmal in Hunderten von Milliarden von Jahren. Und ein einziges Mal hat man die Chance, man selbst zu sein. Und es ist ja so einfach heute mit dem Cybermobbing. Aber ich bleibe dabei. Wer lebt denen das denn vor? Wir sind die. Wir sind die mit den Hasskommentaren. Wir sind die, die vorm Fernseher sitzen und sagen, die Drecksau. Wir sind die. Was mich damals aufrecht gehalten hat, war der Gedanke, und dafür schäme ich mich heute zutiefst, dass es jemanden in meiner Klasse gab, der war noch schlechter dran als ich. Ich hatte 2 Jahre lang, ich bin meistens nicht beachtet worden, und ich bin 2 Jahre lang, hatte ich die Tortur. Dieser andere Klassenkamerad von mir hatte das die ganze Zeit. Von der 6. Klasse an bis in die 10. Fast jeden Tag. Weil er eine dicke Brille hatte. Und ich habe nichts dagegen getan. Niemand hat was dagegen getan. Ich hatte einen Bully. Der hatte die ganze Klasse gegen sich. Das für mich ein Trost war, dass es jemand anderem schlechter geht. Das ist genau das, was wir gerade leben. Das ist das, was bestimmte Gesellschaftsgruppen und Parteien uns als Lebensmodell an die Hand geben. Dass es immer einen gibt, dem es schlechter geht als uns. Und dass es gut ist, wenn es jemanden gibt, dem es schlechter geht als uns. Statt dass wir uns als gleichwertig betrachten. Und ich bin kein Ökospinner, ich bin auch keine soziale Nudel oder kein Träumer. Aber ich halte es für ein Gesetz der Menschlichkeit, dass wir normal miteinander umgehen. Aber der, Der Typ? Der hatte eine dicke Brille. Das war sein Fehler. Man konnte damals eine dicke Brille haben, man konnte klein sein, man konnte dick sein, man konnte lispeln, man konnte ein abgeklebtes Auge haben. Und das sind alles Dinge, die es heute noch gibt. Das sind alles Dinge, die heute noch genau so stattfinden. Man konnte klüger sein als die anderen. Das reicht, um vermöbelt zu werden. Ich hatte das Glück, ich hatte mehrere Dinge davon und ich war auch noch der Einzige mit dem ausländischen Namen in der Klasse, für den ich mich zutiefst geschämt habe. Immer eine Parallelklasse. Da war alles voll mit Türken. Die hatten einen Zusammenhalt. In der Klasse gab es das nicht. In meiner Klasse war das nicht so. Vielleicht habe ich es auch nicht so gesehen. Vielleicht war ich damals einfach nur mit mir beschäftigt und blind für das Leid. Ich kann es nicht sagen. Ich war damals alleine. Und genauso ist es eben heute auch noch. Heute gibt es noch so viele Kinder, so viele Jugendliche in einer Zeit, in der die uns am meisten brauchen, die alleine sind, sich allein gelassen fühlen. Jeden zweiten Tag nimmt sich ein junger Mensch das Leben. In Deutschland. In diesem Land. Nicht irgendwo in, weiß ich nicht wo. Hier, direkt neben uns. Jeden zweiten Tag nimmt sich ein Mensch, ein junger Mensch, der zur Schule geht, das Leben, weil er es nicht aushält. Weil er erniedrigt und gedemütigt wird. Ja, Thomas, du erinnerst dich wahrscheinlich noch nicht mal an meinen Namen. Du warst halt nur ein Thomas. Und wenn man einmal seinem Kind nicht glaubt, und das ist das, worauf ich hinaus möchte. Wenn man einmal seinem Kind nicht glaubt, wenn man einmal sein Kind nicht ernst nimmt, das Kind merkt sich das. Und das Kind kommt nicht wieder. Weil es gelernt hat, dass es das hinnehmen muss. Weil es gelernt hat, dass es nicht wert ist, dass man sich darum kümmert. Und ich habe es wieder erlebt als Eltern. Eine meiner Töchter ist massiv gemobbt worden. Massiv gemobbt worden. Von Nachbarskindern. Bespuckt, getreten, gejagt, beschimpft, jeden Tag, über Jahre. Den Kopf ins Klo gesteckt. Geschlagen, gedemütigt, getreten, ausgeschlossen, immer wieder ausgeschlossen, mit Steinen beworfen. Das sind alles Dinge, die ich jetzt erst im späteren Vatersein erfahre, dass die so stattgefunden haben. Aber ich hätte damals schon das sehen müssen. Ich hätte damals schon erkennen müssen, was da passiert. Ich war mit mir beschäftigt und ich war feige. Wenn ich heute das in der Nachbetrachtung sehe, war ich nicht manns genug, mich vor mein Kind zu stellen. Und das ist ein Armutszeugnis für einen Vater. Aber ich habe gelernt. Ich bin jetzt seit fast 8 Jahren alleinerziehend. Und ich habe gelernt, mich vor meine Kinder zu stellen. Und ich habe gelernt, das nicht hinzunehmen. Und ich habe gelernt, und es war ein langer Prozess, dass es Profis gibt, dass es Menschen gibt, die wissen, was man tun muss. Dass es Menschen gibt, an die man sich wenden kann. Menschen gibt, denen man sich anvertrauen kann. Und man hört viel Mist von Leuten. Und es gibt viele Freunde, die einem Ratschläge geben, die man nicht hören will. Aber es gibt auch einen Haufen Leute, deren Job ist es, einem zu helfen. Und das ist das, wo wir hin müssen. Wir müssen uns an die wenden, deren Job es ist, uns zu helfen. Wenn ich mir ein Bein breche, dann gehe ich zum Arzt. Wenn ich einen Autounfall habe, rufe ich den ADAC. Wenn mein Hund die Flöhe hat, gehe ich zum Tierarzt. Und wenn meinem Kind was passiert, wenn mein Kind gemobbt wird, dann gehe ich zu der zuständigen Stelle. Dann gehe ich zum Lehrer, dann gehe ich zum Sozialarbeiter, dann gehe ich ins Sekretariat und sage, entschuldigen Sie, ich muss auch mit dem Schulleiter sprechen. Dann gehe ich zur Polizei mit dem Kind, dann setze ich Himmel und Hölle in Bewegung. Damit das aufhört und so schnell wie möglich aufhört. Nur dann kann das Kind wieder Vertrauen schöpfen. Also wenn eure Kinder zu euch kommen mit solchen Geschichten, dann sperrt die Ohren auf. Nicht darüber lachen. Ernst nehmen, annehmen, empathisch sein. Das ist mein Thema heute. Es ist kein leichtes Thema, ich weiß das. Und es gibt auch Hilfsstellen. Es gibt die Nummer für Kummer, es gibt das Jugendamt, es gibt Sozialarbeiter, es gibt Familienberatungen. Es gibt Hilfsstellen. Und man kann sich Hilfe holen und es ist kein Beinbruch, sich Hilfe zu holen. In der momentanen Situation wird Hilfe vor allen Dingen von der Politik gekürzt, weil sie teuer ist. Also müssen wir was dafür tun. Wir müssen unser Denken ändern. Wir müssen helfen, nicht bekämpfen. Wir müssen unterstützen und nicht unterdrücken. Wir müssen offen sein und nicht verschlossen. Wir müssen empathisch sein und nicht aggressiv. Und wir müssen gut zu uns selber sein, weil nur wenn wir gut zu uns selbst sind, können wir auch gut zu anderen sein. So, das war jetzt wirklich lang und ich hoffe, ich habe nicht zu viel durcheinander gesprochen. Aber mir ist das ein sehr, sehr, sehr wichtiges Anliegen und ich werde mich dem weiter widmen und hoffe, dass ihr mit dieser Folge irgendwas anfangen könnt. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal unbedingt meinem Kollegen danken, der mich heute angerufen hat. Falls er das hört, er weiß, wer es ist. Und er ist ein toller, toller Mensch geworden. Aber auch tolle Menschen können mal Arschgeigen gewesen sein. Er hat es erkannt. Und ich möchte ihm herzlich dafür danken, dass er es erkannt hat. Ich möchte ihm herzlich dafür danken, dass er mich dazu gebracht hat, das jetzt nochmal so auszusprechen und auch in der Ausführlichkeit nochmal dieses Thema für mich und für euch zu beleuchten. Wenn ihr Geschichten habt dazu, schreibt mir. Ich habe eine Internetadresse, ihr könnt mir über den Podcast schreiben. Wenn ihr mit mir persönlich sprechen wollt, ich melde mich. Manchmal brauche ich länger, weil ich zu tun habe, unterwegs bin, weil ich, wie gesagt, alleinerziehend bin und auch noch einen Haufen Arbeit und einen Hund habe und jetzt gleich meinen Rasen mähen werde. Aber ich werde nicht zuhören. Also, bleibt gute Menschen, seid gut zu euch, hört Wasser im Ohr. Mit diesem Podcast wird die Welt ein besserer Ort. Seid kein Thomas.
Hello, hello, das Programm der Woche. Wir starten die Woche in der Mitte. Mit dem Mittwoch, dem 22. April, haben wir das WDR5 Kabarettfest bei uns im Haus. Moderiert von der fantastischen Nessie Tausendschön, zusammen mit William McKenzie an der Gitarre. Und die Besetzung ist, ich hätte sie nicht besser malen können, kann ich nicht anders sagen. Und zwar ist dabei die großartige Tina Teubner mit Ben Süverkamp. Die werden auch im nächsten Jahr bei uns wieder einen eigenen Termin haben. Es lohnt sich total, um mal reinzuschnuppern, was sie macht. Das ist wirklich, sie ist preisgekrönte Musikkabarettistin. Sie ist klug, sie ist witzig, sie ist poetisch, sie ist dramatisch. Eine unglaubliche Stimme und ein ganz feiner Humor, macht großen Spaß. Dann wird dabei sein Eva Kai Faltermeier. Es gilt nicht mehr als Nachwuchstalent. Irgendwie habt ihr wahrscheinlich alle schon mal was von ihr gehört. Bayerisch, böse, eine fantastische Frau. Dave Davis, Ebert-Bad bekannt. Wunderbar, lustiger Comedian. Auch politisch mittlerweile, macht auch großen Spaß. Und dann ist dabei jemand, der schon lange nicht mehr im Ebertbad gespielt hat, Sebastian Krämer. Ganz, ganz, ganz spezieller Typ, ganz, ganz tolle Songs, also Klavierkabarettist mit ganz, ganz tollen Songs, hört da unbedingt rein, also es ist wirklich eine Kombination, aus dem Bilderbuch. Also wenn ihr Lust auf Kabarett, Comedy, besondere Musiksachen habt, kommt am 22. April zum WDR 5 Kabarettfest zu uns. Am 23. April, dann an dem Donnerstag, leider schon ausverkauft, Vonda Shepard. Erstmal sagt euch das wahrscheinlich überhaupt gar nichts. Mir auch tatsächlich nicht. Ich musste auch nachgucken. Eddie McBeal, das ist die Musikerin aus der Bar. Und zack hat man ein Bild. Und zack kennt man auch wieder 5000 Songs von ihr. Besonders so in den 90ern, ziemlich berühmt. Ist deswegen wahrscheinlich auch pickepacke voll. Und dann am Samstag Marius. Ebenfalls voll. ausverkauft. Es ist, genau, Westernhagen Tribute spielt sehr regelmäßig bei uns. Ja, gibt's immer wieder, jedes Jahr. Ihr kriegt auf jeden Fall Karten, wenn ihr euch beeilt. Also jetzt nicht mehr für diesen Termin, aber für den nächsten mit Sicherheit. Ist also eine schöne Woche. Die wäre eigentlich noch ein bisschen voller gewesen, denn in der Woche wäre auch K-Ray und Marcel Kössling bei uns gewesen. Beide Veranstaltungen wurden verschoben. Da findet ihr alle Informationen auf unserer Homepage www.ebertbad.de. Freue ich mich drauf. Gute Woche.
Und Arschbombe.
Wasser im Ohr, der Ebertbad-Podcast.